Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Well, Schliemann claims that from childhood he had a dream to excavate.
Schliemann nahm für sich in Anspruch, dass er schon als Kind den Traum hatte, Troja auszugraben. Das hatte bis dahin noch keiner getan. Und er behauptete, dass er beeinflusst worden war durch eine Kopie des Buches Weltgeschichte für Kinder, das auf dem Umschlag ein Bild der brennenden Stadt Troja zeigte und die königliche Familie, die vor den Flammen floh. Er behauptete, seinem Vater versprochen zu haben, eines Tages Troja gemeinsam mit seiner Jugendliebe Minna auszugraben. Er sagte, dass er während seines ganzen Lebens motiviert gewesen sei, dass er schon sein Geschäft gestartet habe, um am Ende seinen Traum zu realisieren. Das ist das Bild, das er von sich präsentiert in seiner Autobiografie.
And in the end was able to realize his dream. That's the picture he presents of himself in his autobiography.
Ein Bild, das mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hatte. Schliemann pflegte von sich gerne das Image, sein ganzes Leben auf der Suche nach Troja ausgerichtet zu haben, meinte der britische Archäologe Dr. Donald Easton anlässlich einer Ausstellung. Fest steht, wie viele seiner Zeitgenossen war auch Heinrich Schliemann fasziniert von Homers Ilias, die er mehrmals gelesen hatte. Für ihn war klar, die dort erzählte Geschichte hat so auch stattgefunden. Und so suchte er in Kleinasien nach dem Schauplatz des Geschehens, bis er schließlich fand, was er suchte, eine bronzezeitliche Stadt, Ilion, lateinisch Troja genannt. Doch Troja steht auch für eine in der Vergangenheit heftig geführte Debatte über die unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen in der Ur- und Frühgeschichte, wie Barbara Weber berichtet.
Menin aeidetea, pele iadio achilleos ulomenen, hemyria haios alge eteke.
Alles begann im 8. Jahrhundert vor Christus, als Homer die Geschichte der Ilias aufschrieb. Eine Erzählung, die über Generationen mündlich überliefert wurde. Es ist die Geschichte um den trojanischen Königssohn Paris, der als Gast in Sparta Helena, die Frau des Gastgebers, entführte und damit einen 10-jährigen Krieg auslöste, in dem die griechischen Stadtstaaten vereint gegen Troja kämpften.
Da zerstritten, auseinandertraten der Atreide, Herr der Männer, und der göttliche Achilleus.
Bis heute lebt der Mythos fort. Das hängt auch mit der Rezeption zusammen und damit, wie schon in der Antike Geschichten um Homers Erzählung erfunden wurden. Alles begann damit,
dass die Griechen in diesen Erzählungen um Troja und den Bericht davon, dass sie gemeinsam gegen Troja gekämpft haben, ihre Vergangenheit beschrieben sahen.
So Martin Zimmermann, Professor für Alte Geschichte an der Universität München, in einer Vorlesung.
Die Orte, die es in Griechenland gab, kamen in diesem Epos vor, Argos und andere. Und man konnte eben halt sehen, dass zur Zeit des Trojanischen Krieges der eigene Ort existierte und der eigene Ort mit Heroen an diesem Kriegszug beteiligt war.
Homer beschrieb also seine Welt im 8. Jahrhundert vor Christus und versetzte diese in die Vergangenheit. Wissenschaftler, die an einen realen Kern der Geschichte glaubten, vermuteten, dass sich das Geschehen um Troja um 1200 vor Christus, also in der Bronzezeit, abgespielt haben könnte.
Ich gehe davon aus, dass Homer den damals zu sehenden Siedlungsplatz, der eben von einer aus der Bronzezeit stammenden Mauer, einer sehr starken, sehr mächtigen Mauer mit Türmen bewehrt, gesehen hat,
vermutet Dieter Hertel, ehemaliger Professor für klassische Archäologie an der Universität Köln.
Und dass sich seine Angaben auch auf den damaligen Zustand dieser Befestigungsanlage beziehen. Und er gibt auch deshalb relativ genaue Angaben zur Lage von Troja, weil er eben die Gegend kannte.
Schon in der Antike entstand ein regelrechter Hype um die Helden der Geschichte. Orte führten ihre Gründung auf einen der Kämpfer zurück. Adelige sahen sich als Nachfahren eines tapferen Trojaners. Das setzte sich fort, von den Römern bis ins Mittelalter und ging so weit, dass
selbst die Universität Oxford in England behauptete im 14. Jahrhundert, trojanische Philosophen hätten einst diese Universität gegründet.
In der Neuzeit bestand der Mythos Troja fort. So ist es nicht verwunderlich, dass im 19. Jahrhundert das Epos auch den erfolgreichen Geschäftsmann Heinrich Schliemann faszinierte. 1864 verkaufte er sein Unternehmen in St. Petersburg. 1868 startete seine archäologische Reise, die ihn auch nach Vorderasien führen sollte, an die ägäische Küste. Erst die Begegnung mit dem britischen Konsularbeamten und Amateurarchäologen Frank Calvert führte ihn auf den Hügel Hisarlik Tepe. Schliemann hatte das Geld, Calvert das Know-how. Bald übernahm Schliemann das Kommando. Geschickt nutzte er sein Wissen und brachte Calvert letztendlich um den Ruhm. Schliemann stürzte sich in die Grabung, seine Arbeiter wurden fündig. Schicht um Schicht trugen sie ab und bohrten sich in den Hügel. Spuren jüngerer Siedlungen schaufelten sie achtlos beiseite. Endlich erreichten sie die Überreste einer Siedlung, von der Schliemann überzeugt war, das sei Troja. Doch war das, was da gefunden wurde, wirklich das von Homer beschriebene mythenumwobene Troja? Ja, sagte rund 130 Jahre später Professor Manfred Kaufmann, ehemaliger Direktor des Instituts für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Tübingen. Er präsentierte 2001 das Ergebnis seiner langjährigen Grabungsarbeit in einer opulent gestalteten Ausstellung. Troja, Traum und Wirklichkeit. Kaufmann glaubte, dass seine Grabungen belegten, dass es sich bei dem Grabungsort um die vormalige antike anatolische Handelsmetropole Troja handelte, mit einem Händlersystem, das der Hanse ähnelte.
1995 kam einfach ein weiterer Mosaikstein archäologischerseits dazu, dass neben den Bestattungsgebräuchen, neben der Architektur, dem Siedlungsbild, neben der Keramik und anderen nach Anatolien hinweisenden Indizien eben auch die Schrift nach Anatolien hinweist, indem wir die lovische Hieroglyphenschrift dort vorfinden in Form eines Siegels.
Der Gräzist Professor Joachim Latatsch, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Homer- und Epos-Experten, unterstützte Kaufmanns These. Das Siegel belege eine Verbindung zu den Hethitern. Troja alias Ilios sei mit großer Wahrscheinlichkeit mit der in hethitischen Schriften genannten Stadt Vilusa identisch, was wiederum die Bedeutung des Ortes unterstreiche.
Ich habe versucht zu zeigen, dass also bestimmte Namen, die bei Homer vorkommen, wie zum Beispiel Achaioi, dass solche Namen im 8. Jahrhundert, in dem Homer schrieb, gar nicht gebräuchlich waren. Aber aus den hethitischen Dokumenten geht hervor, dass die Hethiter im 2. Jahrtausend vor Christus, also auch im 13. Jahrhundert vor Christus, die Bewohner der südlichen Balkanhalbinsel, die wir jetzt Griechen nennen, eben als Achaioi bezeichneten.
War Troja also eine bedeutende anatolische Handels- und Residenzstadt? Eine international agierende Hafenstadt, deren Bedeutung nicht nur aus der strategisch wichtigen geografischen Lage an der Meerenge der Dardanellen resultierte? Steile These, schwache Beweise. So der Althistoriker Professor Frank Kolb, ebenfalls von der Universität Tübingen, auf einem Symposium der Universität, einige Monate nach Ausstellungseröffnung im März 2001.
Die Behauptung, Troja sei eine Drehscheibe des Fernhandels des 2. Jahrtausends, eine Handelsstadt, eine Handelsmetropole oder gar Zentrum einer prähistorischen Hanse gewesen, birgt folglich von vornherein eine überaus große Unwahrscheinlichkeit in sich. Es gibt denn auch keinerlei diesbezügliche Indizien. Im Gegenteil, alle unsere Informationen sprechen dagegen.
Er hielt das, was Kaufmann aus seinen archäologischen Funden ableitete, für nicht belegbar. Seither ist die Debatte weitgehend verebbt, auch durch den frühen Tod Manfred Kaufmanns. Sein früherer Doktorand Professor Rüslim Aslan, Archäologe an der Universität Çanakkale, leitet derzeit die Ausgrabung.
Ich habe weiter ausgegraben in Unterstadt- und Verteidigungsgraben, das gibt es keine Zweifel. Und ich habe ab 2015 unmittelbar außerhalb der spätbronzezeitlichen Burg im sogenannten Agora-Bereich ausgegraben und wir haben auch die Fortsetzung von sogenannten Südtor und Straße, spätbronzezeitlich Richtung Bischofsburg auch gefunden, auch Hausmauer und Fundamenten. Also es gibt keinen Zweifel, dass es spätbronzezeitliche Unterstadt gibt mit einem Verteidigungsgraben und mit einer Palisadenbefestigungsmauer.
Doch handelt es sich dabei um eine prähistorische Metropole? Das bezweifelt Professor Dieter Hertel, der als klassischer Archäologe selbst vor Ort gegraben hat. So ließen die gefundenen Überreste keine Rückschlüsse auf eine derartige prähistorische Großstadt zu. Der Graben sei zu schmal für einen Verteidigungsgraben.
Höchstens 3,50 Meter breit und an der Stadtseite hin 1,80 Meter tief. Das ist nicht das, was man eigentlich als Festungsgraben bezeichnen würde. Wenn man sich die altorientalischen Residenzstädte anschaut, kann man nur sagen, die Gräben sind dort viel, viel größer. Zum Beispiel hat die nordsyrische Stadt Ema im 2. Jahrtausend einen Graben gehabt von 30 Meter Breite und ungefähr, ich glaube, 12 Meter oder 17 Meter Tiefe.
Die Unterstadt, so hätten geologische Untersuchungen von Pflanzenresten ergeben, bestand in der Bronzezeit teilweise aus Sumpfgelände. Bis auf das Siegel, das auch noch aus einer anderen Epoche stamme, gäbe es keine Belege für Schrift. Zudem kaum keramische Importware, was man doch bei einer antiken Handelsmetropole vermuten sollte. Die Beweislast steht auf wackligen Beinen. So gibt auch Rüslim Aslam zu bedenken.
Wir können nicht hundertprozentig sagen, dass die Historiker treuer ist. Das ist ein sehr altes Diskussionsthema. Aber es passt die Beschreibung von Iliad und ab dem 8. Jahrhundert, das heißt nach dem Trojanischen Krieg, die Bewohner in Ilion geglaubt haben, dass sie in Troja leben.
Ein Argument, das der Historiker Martin Zimmermann anders interpretiert, der in seiner Vorlesung betonte,
dass die Bewohner dieser Siedlung, in der man das Troja lokalisierte, alles dafür getan haben, aus diesem Troja so eine Art Freilichtmuseum zu machen. Die haben die Epen Homers gelesen und haben aus diesen Details bei Homer nun Informationen genommen, um ihre Siedlung so zu gestalten, wie Homer sie beschreibt.
Die neu errichteten Bauten wurden dann dem staunenden Publikum als Schauplatz der Ilias präsentiert. So Zimmermann. Ähnlich verfuhr Schliemann rund 2000 Jahre später mit seinem spektakulärsten Fund, dem Schatz des Priamos. Dieter Hertel?
Man muss erst mal sagen, dass es einen Schatz des Priamos in der Ilias gar nicht gibt. Da wird nur davon gesprochen, dass Priamos mal ein reicher Mann gewesen ist. Also er hat wohl Gold gehabt, aber von einem Schatz in dem Sinne ist gar nicht die Rede bei Homer. Und das, was Schliemann da als Schatz des Priamos bezeichnet hat, sind Dinge, die wir aus der Ilias her gar nicht kennen. Die stammen ja auch aus einer sehr, sehr frühen Zeit. Die meisten dieser Schätze wurden in diesem Troja II gefunden, also der Zeit zwischen etwa 2500 und 2200, so ganz grob.
Auch wenn es nicht der Schatz des trojanischen Königs Priamos ist und die Troja-Verortung umstritten bleibt, das Epos fasziniert bis heute. Mit der Ilias hat Homer einen wichtigen Grundstein für die abendländische Literatur gelegt und einen Hobbyarchäologen wie Heinrich Schliemann inspiriert, der mit seinen Funden zu einem Wegbereiter für die moderne Archäologie geworden ist.